2,5 Stunden Fahrt. Das heißt, wir sind relativ früh aufgestanden. Macht euch aber keine Sorgen, ich hatte gute peruanischen Kaffee. Von daher bin ich relativ fit momentan. Es ist schön, mit euch hier unterwegs zu sein. Und vielen Dank auch für die Lobpreislieder. Die haben vieles angerissen, worum es in dieser Predigt gehen wird. Und ich nehme jetzt doch nochmal die Bibel dazu. In meinem Theologiestudium war immer so die große Debatte. Ich habe mich mit einem Freund getroffen und wir haben immer wieder diskutiert. Was ist eigentlich das Wichtigste am christlichen Glauben? Was ist so das Zentrum? Ist es das Kreuz oder ist es die Auferstehung? Das war immer so unsere, ja, ist es das Kreuz, also der Tod Jesu, oder ist es die Auferstehung? Und als ich dann weiter gelesen habe, in der weiteren Tradition des christlichen Glaubens, auch in der orthodoxen Kirche ein bisschen geforscht habe, ich würde sagen, wenn damals ein orthodoxer Theologe mit uns gewesen wäre, hätte gesagt, ihr seid beide komplett falsch. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist die Inkarnation. Dass Gott Mensch wurde, das ist das Zentrum. Und aus dem fließt alles andere heraus. Also Weihnachten, das, was wir jetzt ja am Feiern sind, heute dritter Advent, bald dann der vierte und dann Heiligabend und Weihnachten, das ist das Zentrum. Ich habe euch einige Stellen mitgebracht, die ich gerne vorlesen würde. Ich weiß nicht, was eure Tradition ist. Wir kommen ursprünglich aus einer freievangelischen Gemeinde. Hier unser Bruder, der da hinten sitzt. Wir haben uns sozusagen in Langen in dem Sinne wahrscheinlich verpasst. Kommen aus Darmstadt in der freievangelischen Gemeinde. Da ist es nicht so Usus, zur Schriftlesung aufzustehen. Wir haben jetzt viel gestanden schon. Aber wenn es euch möglich wäre, würde ich euch bitten, doch zur Schriftlesung doch nochmal aufzustehen. Wir sind nämlich jetzt in der Landeskirche in Eppingen und da ist es Usus, zur Schriftlesung aufzustehen. Ich lese uns aus 1. Mose 3 und dann nochmal aus Offenbarung 21. Bei uns im Lebenszentrum haben wir drei Gebetszeiten, morgens, mittags und abends. Und wenn die Schrift gelesen wurde, sagen wir oftmals, also der es liest, sagt Wort des Herrn und die da stehen, das seid jetzt ihr in diesem Fall, dürfen antworten mit Lob und Dank sei Gott. Wenn ihr das möchtet, wenn nicht, ist das kein Problem. Ich lese uns aus 1. Mose 3 und Offenbarung 21. Da gingen den beiden, Adam und Eva, die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab für die Hochzeit, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird ihr Gott sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jene Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und kein Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Wort des Herrn. Lob und Dank sei Gott. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Jetzt habe ich uns aus 1. Mose 3 und aus Offenbarung 21 vorgelesen. Das sind aber nicht die Predigttexte. Ich werde einen ganz anderen Text zu Rate ziehen. Und zwar steht er in 1. Könige 8. Wenn ihr so welche so Christen seid, die Bibeln dabei haben oder so, dürft ihr dahin aufschlagen. Müsst ihr aber nicht. 1. Könige 8. Aber 1. Mose 3 und Offenbarung 21. Also das, ich muss mal von euch denken, das, was am Anfang der Bibel steht, zu dem, was ganz am Ende der Bibel steht. Das rahmt sozusagen das 1. Könige 8 ein. Diese zwei Texte rahmen unseren Text von heute ein. Und zum Start, mal gucken, wie interaktiv ihr seid, macht ihr euch mal für ganz kurz einige Augenblicke, unos momentos, macht euch mal Gedanken darüber an einen Ort, den ihr ganz besonders in euer Herz geschlossen habt. Das kann ein Gebäude sein, das kann ein Urlaubsort sein, was auch immer euch einfällt. Was ist so ein ganz besonderer Ort? Denkt mal ganz kurz drüber nach. Ein Ort, der euch super gefällt, zu dem ihr vielleicht auch jetzt in dieser kalten Zeit hingehen möchtet. Habt ihr schon was vor Augen? Traut ihr euch, wir sind ja nicht in einer allzu großen Runde, traut ihr euch mal was laut zu sagen einfach? Was ist so ein Ort? Na, ein bisschen schüchtern, aber ich hab Geduld. Meine Frau mag das gar nicht. Ich kann diese Stille aushalten, das ist gar kein Problem. Ich mache nicht weiter, bis ihr was gesagt habt. Gibt es so einen Ort? Ganz kurz, hier erstmal. Strand in Texas. Ich war gerade in Texas. Viel Wüste auf jeden Fall auch da. Genau. Ja? Sonnenuntergang auf Kreta. Okay. Auch was sehr Schönes. Ja, beides jetzt so ein bisschen mehr in die Sonne, ein bisschen wärmer. Noch eins, zwei? Oh, okay. Am Toten Meer. Sehr schön. Oh ja, man muss gar nicht so weit. Genau. Man muss gar nicht so weit. Sehr schön. Und es gibt bestimmt noch mehrere Orte, die uns einfallen. Vielleicht gibt es auch nicht nur diesen einen, sondern gibt es ja auch zwei oder drei. Hat jemand vielleicht an diesen Ort hier gedacht? Ja? Was ist das denn für ein Ort? Das ist der Kölner Dom. Ne? Der Kölner Dom. Ein wunderbares Gebäude. Wenn man mal schaut, ne? Man sieht es hier kaum, ne? Wenn man dann unten hinschaut, das sind ja sozusagen die Wohnhäuser, die sind schon mehrstöckig. Also wie riesig dieser Kölner Dom ist, das ist schon impulsant. Auch interessant, diese Plakette erbaut von 1248 bis 1880. 1821 sozusagen, von damals. Dieses gewaltige Bauwerk hat diese gotischen Spitzbögen, ja, bisschen anders als hier, aber immerhin eine Orgel haben wir da, diese gotischen Spitzbögen, warum eigentlich wurde das so gebaut? Damit unser Blick, wenn wir reinkommen in diesen Dom, direkt nach oben geht. Dieser Blick zu Gott hin, das ist die Architektur und die Struktur dahinter. Dass wir uns dieser Größe Gottes bewusst werden. Und das ist impulsant, wer auch immer schon mal im Kölner Dom war, also man kriegt richtig Nackenschmerzen. Weil man die ganze Zeit, muss gucken, dass man nicht in Leute reinläuft. Wunderbar, dieses Gebäude. Es gibt aber auch ein anderes Gebäude, was sehr impulsant war. Und zwar ist das jetzt schon ein bisschen länger her. Salomo hat mal einen Tempel gebaut. Früher sind die Israeliten ja mit der Stiftshütte unterwegs gewesen. Und der König Salomo, der Sohn des Davids, der durfte dann einen Tempel bauen. Und der war schon impulsant. Wenn man aber den jetzt vergleicht, also ich habe mal hier oben, funktioniert das? Nee, irgendwie die Lichter funktionieren nicht. Da oben steht der American Football Field, weil ich sehr viel in Englisch nur habe leider. Ungefähr ein deutsches Fußballfeld, ungefähr. Ja, das ist die Größe. Das heißt, dieser Tempel und dieser Komplex ist ungefähr so groß wie ein Fußballplatz. Das ist schon sehr impulsant für die damalige Zeit. Einige Zeit später, weil der wurde ja zerstört, der Tempel, einige Zeit später, zur Zeit von Jesus, ein bisschen vorher, hat König Herodes nochmal einen Tempel gebaut. Der ist ein bisschen größer, oben wieder, da links American Football Field und daneben wie groß, also 3-4 Mal so groß wie ein Fußballfeld. Und wenn man die zwei jetzt vergleicht, links, beziehungsweise, links von euch ist sozusagen der Tempel Salomos und rechts der von Herodes. Sehr beeindruckende Gebäude der damaligen Zeit. Bevor wir jetzt zu diesem Text kommen, so ist es jetzt in Jerusalem eine, also so sieht es jetzt nicht in Jerusalem aus, aber das ist eine kleine Struktur nachbaut, die man in Jerusalem sehen kann. Bevor wir jetzt in den Text von 1. Könige 8 einsteigen, habe ich nochmal zwei Aussagen für euch mitgebracht. Die erste Aussage ist, Gott ist völlig anders. Er steht über der Schöpfung und jenseits unserer Vorstellung. Wir können diesen Gott mit unserem Verstand gar nicht ergreifen. Das ist eine Aussage, die so ein bisschen in der Theologie wird sie mit Transzendenz Gottes benannt. Also Gott ist so weit weg und so groß, dass wir kaum oder gar keine Berührungschancen haben. Und die andere, das nennt man in der Theologie Immanenz, die andere Aussage ist dann, Gott ist unser Freund. Er liebt uns und kümmert sich um uns. Darüber hinaus ist er in unserem Leben involviert. Gott ist unser Freund, was sehr Intimes. Und das sind so zwei Spannungsfelder. Und mich würde jetzt mal interessieren, wer würde denn der Aussage 1 zustimmen? Dass Gott völlig anders ist, er steht über der ganzen Schöpfung jenseits. Okay, da haben wir schon Leute, die der Transzendenz zustimmen. Sehr schön. Nummer 2. Gott ist unser Freund. Ja, auch die gleichen Hände gehen hoch, auch sehr schön. Das gehört nämlich auch beides zusammen. Ja, und in der Theologie ist diese Spannung immer da. Und nicht nur im Theologiestudium, sondern in der Bibel finden wir auch dieses Ringen des Königs Salomos mit diesem, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Gott? Ist er völlig anders? Also in Hessen sagen wir, da kommst du ja auch aus Darmstadt, Gott ist völlig anders da. Ja, ich weiß nicht, wie man es im Schwabenländle sagt. Aber Gott ist völlig anders oder Gott ist ganz nah bei uns. Er ist mit uns und er ist unser Freund. Und damit scheint auch der König Salomo gerungen zu haben. Wer ist denn jetzt dieser Gott? Und wie verhält er sich zu uns? Und da bin ich alles zusammen jetzt lesen können, weil 1. Könige 8 hat, ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, ich glaube über 60 Verse, die werden wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen, werde ich erstmal die ersten 26 Verse zusammenfassen. Die ersten 10 Verse zeigen uns, was geschah, als Salomo den Tempel in Jerusalem einweiht. Also diesen Tempel, den wir eben gesehen haben, diesen ersten, der wird jetzt eingeweiht, das allererste Mal. Und da wird erzählt, was passiert denn da? Und das Interessante ist, im Vers 9 wird gesagt, und in der Lade waren nur die beiden Steintafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Dort hatte der Herr einen Bund mit dem israelitischen Volk geschlossen, als es Ägypten verließ. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen. Das ist ganz wichtig, was der König Salomo bzw. der Schreiber hier nochmal hervorheben will. Gott hat einen Bund mit seinem Volk geschlossen. Sie sind jetzt seine Erwählten und sie sind sein Besitz. Ein königliches Priestertum. Es soll sein Volk sein und Gott wird ihr Gott sein. Im Vers 2 gibt es dann auch nochmal ein kleiner Hinweis. Wir befinden uns im 7. Monat, in dem Monat Etanim. Das ist das Laubhüttenfest. Da wird gefeiert, wie Gott treu war, als er das Volk Israel durch die Wüste hindurchgeführt hat, nach dem Exodus. Im gleichen Monat wurde auch Yom Kippur gefeiert, der Versöhnungstag. Und diese zwei Beobachtungen finden wir in Vers 2. Im Vers 5 stehen dann nochmal ganz interessante Dinge, und zwar, dass unheimlich viele Opfer dargebracht wurden. So viele Opfer, die man gar nicht mehr zählen konnte. Irgendwann haben sie anscheinend aufgehört zu zählen. Sie waren unzählig. Es waren so viele Opfer, die dargebracht wurden. Und das sind sozusagen die Zusammenfassung der ersten 9 Verse. Also drei Aspekte, die wir uns merken können. Der Herr schloss einen Bund mit Israel. Es war in dem Monat der Tag der Versöhnung, Yom Kippur, einer der höchsten Feiertage im jüdischen Kalender. Und es waren unzählige Opfer, die dargebracht wurden. Das sind die ersten 9 Verse. Verse 10 und 11. Als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Hier sehen wir diese gewaltige, heilige Gegenwart Gottes mit seinem Volk, dass selbst die Priester sagen mussten, wir können gar nicht weitermachen. Wir können hier nicht sein, denn Gott ist gegenwärtig. Dieser ganz normale Dienst, den die Priester gemacht haben, das funktioniert so nicht mehr. Und dann in den Versen 11 bis 26 erinnert Salomo nochmal an Gottes Bund, den er mit seinem Vater David gesprochen hat. Dass irgendwann mal, 2. Samuel 7, dass irgendwann mal einer kommen wird, Davids Sohn, der König sein wird für immer. Gott ist ein liebender, ein treuer und ein beständiger Gott, der mit seinem Volk unterwegs ist. Und in diesem Ganzen, wir sind ja immer noch in der Einweihung des Tempels. Und das ist jetzt spannend, die Frage, die im Vers 27 kommt. Jetzt steigen wir so richtig ein. Salomo stellt eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Ihr erinnert euch, dieses Transzendenz-Immanenz. Wer ist dieser Gott? Wo ist dieser Gott? Wie begegnen wir diesem Gott? Aber wird Gott tatsächlich auf der Erde wohnen? Hast du jemals darüber nachgedacht? Ich weiß nicht, ob ihr mal Dokumentarfilme geschaut habt. Letztens war bei uns ein Naturwissenschaftler im Seminar und hat einen kleinen Vortrag gemacht, wie immens groß das Universum ist. Ja, wir reden ja nicht nur von unserer Galaxie, die schon nicht vorstellbar ist für uns. Die ganzen Millionen, Milliarden von Galaxien, die noch drumherum sind. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und der Schöpfer all dieser Dinge, der ja größer sein muss irgendwie, wird Gott tatsächlich auf die Erde kommen, um bei uns zu leben. Im Vers 23 hat Salomo selber schon gesagt, denn Gott ist ja größer und keiner gleicht ihm, weder im Himmel noch auf der Erde. Also ist diese Frage eine ganz wichtige Frage, die Salomo stellt. Wird Gott tatsächlich hier bei uns auf der Erde wohnen? In Vers 27 gibt er auch schon die Antwort darauf. Er sagt, der höchste Himmel kann dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir errichtet habe. Also dieser immens große Gott, der dieses unheimlich riesige Universum erschaffen hat. Wie soll dieses kleine, fußballfeldgroße Gebäudchen diesen Gott überhaupt fassen? Das ist doch unmöglich. Und Salomo ist sich sehr wohl bewusst, dass das Haus, welches er für Gott errichtet hat, nicht groß genug ist für den Schöpfer des ganzen Universums. Auch der Kölner Dom wäre nicht groß genug dafür. Der höchste Himmel, oder hier für euch, der höchste Himmel kann ihn doch gar nicht fassen. Und das betont Salomo 8-mal in diesem Kapitel. In den Versen 28 und 29 lesen wir dann, höre dennoch oder trotzdem, höre doch das Gebet deines Dieners und vernimm meine Bitte, Herr mein Gott. Höre die Gebete, die dein Diener heute an dich richtet. Tag und Nacht sollen deine Augen über diesem Haus wachen, denn du hast versprochen. Jetzt erinnert Salomo Gott daran, was er versprochen hat. Du hast doch versprochen, hier soll mein Name wohnen. Bitte erhöre die Gebete, die ich spreche. Gott selbst hatte versprochen, mit seinem Volk zu sein. Also es ist nicht so, dass das Gebäude, was Salomo da errichtet hat, so toll war, dass Gott jetzt irgendwie gezwungen wäre, da einzuziehen, weil es so schön ist. Sondern Salomo sagt zu Gott, du selbst hast doch versprochen, deinen Namen hier mitten unter uns weihen zu lassen, mit uns zu wohnen. Gott mit uns, Immanuel, Weihnachten. Es ist in diesem Tempel, wo Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise den Menschen begegnet. In diesem Tempel. Aber wie kann das sein? Wie kann ein heiliger Gott sich mit dem Menschen, der in der Rebellion doch gegen ihn ist? Und wenn wir uns die Geschichte Israels im Alten Testament mal ein bisschen anschauen, da haben wir jetzt keine perfekten Menschen, die uns da präsentiert werden. Ja? Ein starrsinniges, ein widerwilliges Volk, sagt Gott immer wieder, sagt Moses über sie, sagen die Könige später, sagen die Propheten. Wie kann es also sein, dass dieser Gott mit dem Menschen zusammenkommen kann? Salomo selbst gibt die Antwort. Bitte höre die inständigen Bitten, die wir, dein Volk der Israeliten und ich an diesem Ort im Gebet an dich richten. Ja, höre uns im Himmel, wo du wohnst. Da wieder dieses, ne? Nicht im Tempel. So, du wohnst ja eigentlich im Himmel. Ja, höre uns im Himmel, wo du wohnst. Und wenn du uns hörst, was soll er machen? Vergib uns. Vergib uns. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Beten wir dreimal am Tag. Salomo weiß genau, dass der Mensch nur dann Gott begegnen kann, wenn Gott Vergebung schenkt. Ohne Vergebung gibt es kein Zusammensein zwischen Mensch und Gott. Auch das betont Salomo 5-mal in diesem Kapitel. Und Vergebung geschieht dort, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo Blut vergossen wird, wo Opfer dargebracht werden. Ein Theologe schrieb mal Folgendes. Gottes Liebe hat sich auf vielerlei Art und Weise gezeigt, aber ganz besonders im Opfersystem, welches Gottes gnädige Versorgung für den Sünder ist. Gottes Liebe zeigt sich auf viele Art und Weise, aber ganz besonders in diesem Opfersystem. Weil das Opfersystem ist ja dafür da, dass Versöhnung stattfinden kann, dass Vergebung geschenkt werden kann, dass Gott und Mensch zusammenkommen können. Mose sagt es einmal so, in 3. Mose, das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Jemand muss Blut vergießen. Es muss ein Opfer dargebracht werden. Das haben wir übrigens schon, glaube ich, wobei mancher Theologe da nicht mit mir übereinstimmt, schon in 1. Mose 3. Weil da machen sie sich ja diese Feigenblätter an Lendenschurz. Und Gott gibt ihnen aber ein Fell als Bekleidung. Wo kommt dieses Fell eigentlich her? Dazu ist wahrscheinlich ein Tier geopfert worden. Auch da schon das Opfer. Erinnert ihr euch noch, dass ich vorhin meinte, wir sollten uns an zwei ganz besondere Dinge erinnern? Nicht schlimm, ich zeige es euch gleich schon mal. Tag der Versöhnung und unzählige Opfer. Unzählige Opfer, es wurden so viele Opfer dargebracht an diesem Tag, so dass man sie gar nicht zählen konnte. Und jetzt kommt der Knackpunkt der ganzen Sache. Wird Gott wirklich auf dieser Erde wohnen? Und die Antwort Gottes ist ein ganz eindeutiges Ja. Ja. Und nochmals, ja. Gott wird mit seinem Volk sein. Amen. Das klappt in Peru ein bisschen besser. Amen. Naja, geht doch. In seinem eigenen Wort wird Gott auf diese Welt kommen. Inkarnation, das, was wir jetzt feiern. Sein Sohn, Jesus, von denen es im Evangelium, das Johannesevangelium, da heißt es nämlich Folgendes. Und das Wort, also Jesus, das Wort wurde Fleisch. Und die meisten Übersetzungen, die meisten deutschen Übersetzungen sagen dort, und wohnte mitten unter uns. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen nachschaut, was für ein Wort Johannes da benutzt, wenn man es anders übersetzen mag, er benutzt nämlich ein ganz spezielles Wort. Er hat auch Wörter für wohnen. Die kennt Johannes auch im Griechischen. Aber er benutzt hier ein Wort, was eigentlich besser übersetzt wäre, und er zeltete mitten unter uns. Und warum benutzt Johannes dieses Wort? Warum nicht einfach, er wohnte mitten unter uns? Warum er zeltete mitten unter uns? Die Stiftshütte, mittendrin im Lager des Volkes Gottes. Und ich glaube, deswegen sagt der Apostel Johannes, und das Wort wurde Fleisch und das Wort zeltete mitten unter uns, weil er eine Anspielung hierauf macht. Es ist in diesem Zelt, in diesem Tempel, wie Jesus ja sich selbst oder Johannes ihn in Kapitel 2 und 3 dann bezeichnet, in diesem Zelt, in diesem Tempel wird Gott den Menschen begegnen. Gott und Mensch vereint in Jesus Christus. Amen. In Jesus Christus wird Gottes Name erst so richtig bekannt gemacht. Nochmal Johannes, ganz am Anfang seines Evangeliums. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Gott, der selbst Gott ist, sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Hier steht auch wieder ein Wort, da kam ja ein deutsches Wort von, im Theologiestudium, wir reden von der Exegese, also der Schriftauslegung. Dazu benutzen wir das Wort Exegese. Das gleiche Wort benutzt hier Johannes. Jesus ist die Exegese Gottes. Wir wollen wissen, wer Gott ist? Dann schau auf Jesus. Wir wollen wissen, wer der Vater ist? Dann schau auf Jesus. Philipp hat später, ich glaube im Kapitel 10 ist es dann im Johannesevangelium, kommt auf Jesus zu. Man hat so ein bisschen so das Gefühl, schon etwas frustriert, weil Jesus die ganze Zeit von diesem Vater spricht. Und Johannes sagt irgendwann, die ganze Zeit redest du schon von diesem Vater. Zeig uns doch den Vater. Zeig ihn uns doch. Und die Antwort Jesu ist, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. In Jesus Christus begegnet uns Gott ganz intim. Das ist nämlich Gott und Mensch in einer Person. Gott begegnet dir. Und Gott begegnet auch dir. Und dir. Und dir. Und uns allen. Und auch mir an diesem Morgen ganz besonders. Nun sind wir hier. Gott ist völlig heilig und wir vollkommen perfekt. Ja, nicht immer, ne? Aber es gibt Vergebung. Es gibt Hoffnung. Warum? Weil Gott ein liebender und geduldiger und treuer Gott ist, wie wir es gerade gesungen haben. Es gibt Versöhnung. Wieder Johannes, er schreibt mal in einem seiner Briefen. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Ich komme langsam zum Schluss. Es gibt Vergebung. Der ultimative Tag der Versöhnung, Yom Kippur, des Alten Testaments, ist bereits geschehen, und zwar am Kreuz. Das ist der ultimative Tag der Versöhnung, Karfreitag. Es gibt Vergebung. Warum? Weil das ultimative Opfer schon dargebracht wurde. Das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder Paulus sagt es einmal im Korintherbrief, das Passahlamm ist schon geschlachtet worden. Jesus, das Lamm Gottes, das ultimative Passahlamm, ist für unsere Sünden gestorben und am dritten Tage auferstanden. Und wenn du Gottes Zelten mit dir erfahren möchtest, dann brauchst du sein Angebot nur annehmen. Gott schenkt uns das. Das ist das Wort Gnade. Es ist ein Geschenk und wir dürfen es annehmen. Er liebt dich. Manchmal muss man das vielleicht mal öfters hören. Das hört sich so ein bisschen klischeehaft an. Gott entscheidet sich für dich. Gott entscheidet sich für uns. Er will mit uns sein. Und wir dürfen zu ihm Abba, Vater sagen. Und an alle die, die Jesus noch nicht kennen, kennen euch ja gar nicht, deswegen die Frage an alle. An alle die, die Jesus vielleicht noch gar nicht nachfolgen, will ich einfach nochmal die Frage wiederholen, die Gott Adam stellt in 1. Mose 3. Wo bist du? Wo bist du? Ist ja nicht so, dass Gott es nicht wüsste. Warum stellt er diese Frage? Dass wir in uns gehen und uns selber fragen, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich in meiner Beziehung mit diesem Schöpfer, der sich uns in Jesus offenbart? Wo bist du? Und für die, die Jesus kennen und ihm bereits nachfolgen, möchte ich ein Wort der Ermutigung nochmal weitergeben und euch zusprechen, mit der Hoffnung unseres kommenden Herrn, sodass er mit uns für immer leben wird und wir mit ihm. Das hatten wir am Anfang schon gelesen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und an uns alle, egal ob du Jesus schon nachfolgst oder nicht, egal ob du erst seit 5 Tagen, 5 Wochen, 5 Jahren, 50 Jahren Jesus schon nachfolgst, es gibt gute Nachricht. Denn es gibt Vergebung. Es gibt Versöhnung mit dem Vater. Es gibt einen Neuanfang und wahres Leben. Es gibt neues Leben für die, die zu Jesus umkehren, die Jesus als ihren König anerkennen, als den Herrn des Lebens. Und jetzt wird es richtig spannend, aber da muss ich leider aufhören. Vielleicht in der nächsten Predigt dann mal dazu. Wenn wir jetzt zu Jesus umkehren, Römer 8, Apostelgeschichte 2, die, die in Christus sind, bekommen nun den Heiligen Geist. Und der lebt in uns. Und Paulus sagt das mehrmals. Wisst ihr denn nicht, dass ihr nun der Tempel Gottes seid? Wir der Tempel Gottes. Amen.